Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Als Landarzt in der Uckermark hat Rainer Kölker jede Menge zu tun. Er arbeitet an zwei Standorten im brandenburgischen Warnitz und in Oberuckersee. Am Wochenenden ist er bei seiner Frau in Berlin. Herr Kölker, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wie sieht so ein ganz normaler Arbeitsalltag bei Ihnen aus?
Der Arbeitsalltag beginnt in der Regel um 7.30 Uhr. Wir sind im Land der Frühaufsteher und wir bieten in Warnitz, das ist der Hauptstandort, jeden Tag Sprechstunden an und an der Außenstelle zweimal die Woche. Aber das Ganze wird noch dadurch angereichert, dass wir sehr viele Patienten in Senioreneinrichtungen betreuen und die werden ebenfalls von uns regelmäßig aufgesucht. In einer Einrichtung in Prenzlau betreuen wir 60 Patienten und da fahren wir dreimal die Woche hin, damit wir diese Bewohner und Bewohnerinnen betreuen können.
Wer ist wir?
Wir sind zwei Mitarbeiterinnen. Eine, ich kann den Namen nennen, Schwester Heidi, die begleitet mich vor allem dann auch in den Einrichtungen. In der Einrichtung, in der wir 60 Bewohnerinnen betreuen, bereitet sie die Dinge vor. Ich kann ja nicht 60 Bewohner sehen. Das sind dann meist so 4, 5, die irgendwie akute Probleme haben. Und so läuft das dann über die Woche.
Und dazu kommen wahrscheinlich noch andere Hausbesuche.
Das ist wohl wahr. Der Dienstagnachmittag und der Mittwochnachmittag sind Hausbesuchen vorbehalten. Und da gibt es immer so 4, 5, 6 Hausbesuche.
Die Uckermark in Brandenburg wird oft als abgehängte Region bezeichnet. Schon lange wird über den eklatanten Ärztemangel auf dem Land geklagt. Doch der in Westdeutschland sozialisierte Rainer Kölker, der hat dort vor 10 Jahren eine Landarztpraxis übernommen. Da war er 61 Jahre alt. Herr Kölker, was hat Sie zu dieser Entscheidung geführt?
Gut, da muss ich etwas in unsere Geschichte gehen. Ich bin verheiratet mit einer Frau, die ich kennengelernt habe vor dem Fall von Mauer und Stacheldraht. Und zwar ist sie eine gebürtige Weimarerin. Und wir kannten uns ganze 6 Wochen, bevor wir dann geheiratet haben. Das war der damaligen Situation geschuldet, weil es immer sehr mühsam war, als Westbürger in die DDR zu reisen. Außerdem war ich schon in Afrika zum Teil. Und in der Summe ist es tatsächlich so, dass ich meine jetzige Frau insgesamt 5 Wochen kannte und dann musste geheiratet werden. Das hat die DDR so vorgeschrieben. Und nur dann konnten wir über den Mechanismus der Ausreise und der Familienzusammenführung, konnte sie das Land verlassen.
Ost-West-Afrika. Ja. Uckermark, das werden wir alles nacheinander immer wieder streifen, aber es ist ja wirklich so, dass eins ins andere greift. Genau. Warum mit 61 die Entscheidung für die Uckermark?
Ja, und da knüpfe ich schon etwas an. Ich habe die DDR eigentlich nicht kennengelernt. Als Student hat man natürlich die obligaten Besuche in Ost-Berlin gemacht, aber sonst war die DDR für mich terra incognita. Das war ein Land, was ich nicht kannte. Und es war mir immer ein Anliegen, mal zu schauen, was macht so ein Regime, was macht diese Diktatur mit Menschen? Und dann wollte ich das auch noch 20 Jahre nach der Wende sehen. Und das war genau dieser Zeitraum, wo das möglich wurde. Mit der Entwicklungszusammenarbeit habe ich etwas gebrochen. Das werden wir vielleicht noch besprechen, warum. Und dann musste ich mit meiner Frau einen Kompromiss finden. Sie wollte nicht unbedingt aufs Land und sie wollte vor allem nicht wieder in die alte DDR zurück. Und da haben wir den Kompromiss gefunden, dass sie in Berlin arbeitet. Sie ist Lektorin und sie konnte aber damit leben, dass ich meinen Traum, Landarzt zu werden, mir erfülle. Mhm. Und so haben wir den Kompromiss gefunden, dass ich 100 Kilometer nördlich von Berlin, da liegt nämlich Warnitz, diese Praxis aufmachte, unter der Woche in Warnitz lebe und wir die Wochenenden in Berlin verbringen. Und ich da meinen Wunsch, ja, die DDR und die Nach-DDR kennenzulernen, erfüllen konnte.
Soziologen machen das wahrscheinlich auf andere Weise, vielleicht sogar nur am Schreibtisch. Sie gehen in die Schlafzimmer, in die Wohnzimmer, ja, in die Wohnungen rein.
Genau.
Was für ein Bild haben Sie denn bekommen von der ehemaligen DDR, von den Menschen, die dort sozialisiert wurden und heute vielleicht alt sind und krank sind?
Zunächst mal ist der Beruf des Landarztes für mich ein sehr schöner Beruf, weil er eben genau das ermöglicht, was Sie sagen, dass man den Menschen schon sehr nahe kommt. Von der Geburt bis zum Tod, so ist es. Also ich denke, dass die Wende für viele schon ein großer Bruch war. Sie verloren zum Teil ihre Arbeit, sie mussten in die berühmten Maßnahmen, dann verließen ihre Kinder oft den Osten, sind im Westen und es legte sich so ein Grau über diese Welt. Und das meine ich heute noch zu beobachten, dass sehr viele Menschen, es klingt seltsam, aber einem Teil der DDR sogar nachtrauern. Also wenn ich höre, wie der 1. Mai begangen wurde, wie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen war, dann ist da auch so ein Stück Wehmut.
Haben Sie als Arzt so viel Zeit, dass Sie sich darauf einlassen können, sich Lebensgeschichten anzuhören?
Da versuche ich mir die Zeit zu nehmen, weil das ist der Vorteil, wenn man unter der Woche allein ist. Also es ist niemand da, der möchte, dass ich abends um 5 zu Hause bin. Und ich habe schon einen 12-Stunden-Tag, 11-12-Stunden-Tag. Aber da kann ich mir dann einfach bei den Hausbesuchen und manchmal, wenn die Sprechstunde durch ist, durchaus die Zeit nehmen, mir solche Geschichten anzuhören. Und 10 Jahre, ich bin jetzt 10 Jahre da, da kommt immer eine Information zur anderen und so allmählich beginnt sich das Bild abzurunden.
Sie hatten ja nun auch mitten in der Corona-Pandemie dort ordentlich zu tun. Hatten Sie viel mit Corona-Leugnern zu tun?
Eigentlich nicht so sehr. Ich habe Corona-Leugner getroffen. Es kamen Patienten, die sagten, nein, ich kann nicht geimpft werden, ich bitte Sie um ein Zertifikat. Und da habe ich mich schon konsequent verweigert, wenn nicht ganz offensichtliche Gründe dafür da waren. Weil ich ein überzeugter Impfbefürworter bin und glaube, dass es tatsächlich die einzige Waffe ist, die hilft gegen diese Pandemie. Und andersherum, wir hatten eben sehr, sehr viel Mehrarbeit. Wir haben also in dieser Zeit 3000 Menschen geimpft. Und wenn Sie das mal hochrechnen, pro Impfung 10 bis 15 Minuten mit Beratung, Termin machen und so weiter, dann war es eine erhebliche Mehrarbeit, die in diese Zeit passen musste. Mhm.
Vor diesem Einsatz, sage ich jetzt mal, in der Uckermark waren Sie ja in sehr aufregenden Einsätzen in Afrika über 25 Jahre. Reden wir noch ausführlicher drüber? 20 Jahre. Okay. Was haben Sie in Afrika gelernt, das Sie in Brandenburg gebrauchen können?
Gut, eine sehr schöne Frage. Die hat eigentlich nur eine Antwort. Die Arbeit in Afrika war zum Teil eine Managementarbeit. Ja, ich habe nicht so sehr am Patienten gearbeitet, sondern es ging um die Organisation von Gesundheitssystemen. Ja, wie baue ich ein System auf, dass der Mensch, der im afrikanischen Busch lebt, von irgendeiner Krankheit eingeholt wird, dann an adäquater Stelle weiterversorgt wird. Das nennt man den Aufbau eines Gesundheitssystems. Und das hat sehr viel mit Management zu tun. Und genau diese Managementkapazitäten oder diese Managementfähigkeiten sind mir dann beim Aufbau meiner Praxis in der Uckermark sehr zugute gekommen. Man lernt da, was ist oben, was ist unten, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Fähigkeit, die man auch als Allgemeinarzt gebrauchen kann.
Direkt nach dem Medizinstudium ist Rainer Kölker mit dem Deutschen Entwicklungsdienst nach Burkina Faso gegangen. Herr Kölker, wie kam das? War das schon im Studium Ihr Plan?
Ja, ein klares Ja. Es gab für mich eigentlich nur einen Berufswunsch und das war der des Mediziners. Und dann war auch sehr früh, eigentlich schon als 10-, 11-jähriges Kind, der Wunsch da, Gutes zu tun. Ja? Und das tut man am besten in Afrika. Das hat auch noch einen weiteren Hintergrund. Ich komme aus einem sehr religiösen Haus. Wir waren zu Hause 10 Kinder, davon 8 Söhne. Und es war ein Anliegen meiner Mutter, dass einer dieser Kinder Priester werden sollte. Also ich komme aus einem katholischen Haus und mir war relativ bald klar, dass das nicht mein Weg ist. Aber alternativ, sogar von meiner Mutter akzeptiert, war der Wunsch, Mediziner zu werden. und als Mediziner in Afrika zu arbeiten. Und von daher war das wirklich ein Wunsch, den hatte ich mit 12, 13, 14.
Ja, aber die Beweggründe, ausgerechnet in Krisengebiete mit katastrophaler medizinischer Versorgung zu gehen, also und das nicht mal kurz, sondern für sehr, 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 sehr viele Jahre.
Na gut, das war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Und das war einfach, Burkina Faso war damals ein sehr friedliches Land. Vielleicht sollte ich da noch einfließen lassen. Ich bin ja auch noch fast ein Kind der Studentenbewegung. Und da wollte man ohnehin die Revolution befördern. Ja? Und die höheren Weihen, die bekamen die Menschen, die nach Nicaragua durften. Also die ausgewählten Ärzte und Ärztinnen, die nach Nicaragua durften. Ich sprach kein Spanisch, von daher ist mir das leider nicht möglich gewesen. Dann an zweiter Stelle kam Tansania. Da gab es Nyerere, ich weiß nicht, der Name ist bekannt, Nyerere, der einer der afrikanischen Führer war, die auch in Afrika den Sozialismus verwirklichen wollten. Und ich war für Tansania vorgesehen, war ein bisschen traurig, dass es nicht nach Nicaragua ging, aber Tansania war eine gute Alternative. Und dann fiel ein Kollege in Burkina Faso aus oder eine Kollegin, ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte einen Französischkurs besucht, sprach etwas Französisch und wurde quasi gezwungen, du gehst dahin, wir haben niemand anders. Und das war dann der Weg nach Burkina Faso.
Das war einerseits im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes, später dann der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Sie waren da auch im Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik. Ja. Sie haben schon beschrieben, dass das Gesundheitsmanagement mehr so Ihr Bereich war. Was waren denn aber auch medizinisch die größten Herausforderungen in diesen Jahren?
Wenn ich jetzt wieder auf Burkina abhebe, da war es das sogenannte Primary Healthcare System. Das hieß, die Kolonialstrukturen hatten eigentlich ein desaströses System hinterlassen. Da lief gar nichts mehr, außer ein paar Großkrankenhäuser. Und die Idee auch der WHO war einfach, wir müssen die Medizin an die Menschen bringen. Und dann wurde diese Idee Barfoot Doctor, ich weiß nicht, ob das Konzept etwas sagt.
Barfußärzte.
Barfußärzte. Jedes afrikanische Dorf soll zumindest einen Barfußarzt, das war jemand aus der Dorfgemeinschaft, haben und eine Hebamme. Ja? Und die Kernarbeit der ersten zwei Jahre Afrika für mich waren die Ausbildung dieser Dorfgesundheitshelfer und Dorfhebamme. Und das war natürlich eine wunderschöne Arbeit, weil ich da ganz tief an Afrika rankam oder an die Menschen rankam.
Haben Sie an sich selbst neue Seiten entdeckt in Afrika? Weil das klingt jetzt so, als würden Sie das deutsche Denken dorthin mitgenommen haben und versucht haben, das Beste daraus weiterzugeben.
Na gut, da kommen wir schon vielleicht zu dem Thema, was ist denn Entwicklungszusammenarbeit und was sind die Vor- und Nachteile? Natürlich haben wir im reichen Westen immer den Drang, und das ist auch gut so, den armen Ländern Unterstützung zu leisten. Aber letztlich wird das nur funktionieren, wenn man die Menschen in den armen Ländern ernst nimmt und auch wirklich dafür sorgt, dass sie diese Entscheidung mittreffen, beziehungsweise auch sagen, wir brauchen euch Weiße, euch Experten für die Erledigung folgender Aufgaben. Und genau so ist das nie gewesen, sondern wir Weiße, sage ich jetzt, wir Experten, wir kamen mit der Problemanalyse, wir kamen mit den Antworten und die Afrikaner haben natürlich gesagt, ja, das klingt ganz vernünftig, standen aber sehr häufig innerlich abseits. Und das ist für mich eigentlich der kapitale Fehler von Entwicklungszusammenarbeit.
Das sagen Sie ja jetzt auch sehr selbstkritisch.
Ja. Wohl wahr. Warum bin ich heute Landarzt in der Uckermark?
An welchem Punkt haben Sie denn gemerkt, so geht das, das funktioniert einfach nicht?
Darf ich kleine Beispiele nennen, die es ein bisschen illustrieren? Die Aufgabe der technischen Zusammenarbeit ist natürlich auch Weiterbildung. Da wurden ganz viele Seminare organisiert. Wie organisiere ich die Medikamentenversorgung? Wie organisiere ich einen Gesundheitsdistrikt? Was sind die Kernaufgaben bei der AIDS-Bekämpfung und so weiter? Weiterbildung macht man in einem Seminarraum und da zahlt man Tagegelder. Der Lohn eines, ich komme jetzt auf Tansania zum Beispiel, eines tansanischen Arztes ist etwa $150 gewesen. Wenn wir Weiterbildung organisiert haben, haben wir gute Tagegelder gezahlt. So konnte dieser Kollege oder auch die Pflegerin, die Hebamme, konnten quasi durch die Teilnahme an einer Weiterbildung ihr Gehalt innerhalb von 3 Tagen erwerben und damit das Monatsgehalt verdoppeln. Ja. Da ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass Menschen dann nicht nur gucken und sagen, tolle Weiterbildung brauche ich für meine berufliche Karriere, sondern die sagen, das brauche ich auch zum Überleben. Mhm. Und es ist uns nicht gelungen, allein diesen kleinen Teil befriedigend zu lösen. Mhm. Ja? Dann werden Sie verstehen, wir haben als Entwicklungsexperten gutes Geld verdient, hatten aber Counterparts, unsere lokalen Partner, die, wie gesagt, diese 150 oder manchmal, wenn sie in höheren Positionen waren, $250 verdienten. Das war denen aber bewusst, das war denen klar. Ja. Und das bringt von vornherein ein Missverhältnis. Es war kein echtes System.
An welchem Punkt haben Sie gesagt, ich höre auf damit?
Na gut, das war eben, als ich 2006, nachdem ich dann Tansania verlassen habe, stand ich vor der Frage, werde ich jetzt bei der GTZ alt und gehe in Rente oder habe ich jetzt noch die Kraft zu sagen, das ist jetzt nicht so toll mit der Entwicklungszusammenarbeit, du machst noch mal was anderes. Ja? Und dann hatte ich, muss ich auch einfließen lassen, wirklich das große Privileg, in Heidelberg noch mal 4 Jahre an der Uni arbeiten zu dürfen. Da gibt es einen Kurs Public Health, der sich adressiert an afrikanische Ärztinnen, Ärzte, Pharmazeutinnen, Pharmazeuten. Mhm. Und der war sehr begehrt, weil die sich akademisch upgraden wollten sozusagen. Ja. Und ich hatte das Privileg, diesen Kurs zu koordinieren und sehr viel da auch zu unterrichten. Und damit 4 Jahre lang Zeit, meine Zweifel mit den Betroffenen, nämlich mit afrikanischen Ärztinnen und Ärzten, zu diskutieren und selber die Dinge klarer zu sehen. Ja? Aber im Ergebnis war es die Uckermark und nicht die Rückkehr in dieses System.
Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde mit dem Landarzt Rainer Kölker, geboren 1950 in Gütersloh, Ostwestfalen, haben wir schon gehört, als jüngstes von 10 Kindern. Gab es da auch einen Landarzt, der Ihrer Mutter bei der Geburt der vielen Kinder geholfen hat?
Ich denke gerade nach. Von den 10 Kindern sind 8 zu Hause geboren worden und da gab es eine Hebamme, die ich naturgemäß nicht kenne. Ich bin der Jüngste und nur 2, eingeschlossen der Jüngste, also ich selber, wir sind in einem Krankenhaus zur Welt gekommen.
Ist ja schon fast Berufung. Wie hat die Familie gelebt? Also 10 Kinder muss man ja erstmal satt kriegen.
Ja, ich würde schon sagen, dass wir nicht aus reichen Verhältnissen kommen. Wir hatten also keine eigene Landwirtschaft, sondern mein Vater hat einen Hof gepachtet. Und damals waren die Hofgrößen nicht so riesig. Das waren etwa 20 Hektar. Und auf diesen 20 Hektar hat er eben mit seiner Hände Arbeit und dann auch mit der Hände Arbeit meiner Geschwister das Vieh großgezogen, die Feldfrüchte gebaut und davon erstmal die Familie ernährt. Später gab es da noch eine andere Einnahmequelle. Da sind wir mit Schlachtgeflügel zum Wochenmarkt gefahren, um eben ein bisschen Bargeld zu bekommen. Und das hat auch meine Jugend geprägt.
Sie haben schon gleich mit angepackt.
Ich habe mit angepackt, ganz viel Hühner getötet, das darf man gar nicht sagen. Na klar, da war ich vielleicht 11, Hühnerenten, die mussten ja bereitet werden. Die wurden dann frisch geschlachtet und am Samstagvormittag dann auf den Wochenmärkten in Gütersloh oder Reda-Wiedenbrück verkauft. Mhm. Und das war die Einkommensquelle, aber vor allem eben die kleine Landwirtschaft.
Haben Sie das eher als hartes Dasein in Erinnerung oder
überhaupt
doch auch als
nicht.
Idylle?
Überhaupt nicht. Als Idylle, als Idylle vielleicht nicht, aber ich fand das immer aufregend. Ich fand natürlich aufregend, mit 8 auf dem Trecker sitzen zu dürfen und das Land zu pflügen. Eigentlich waren das die schönen Teile meiner Kindheit.
Und trotzdem wollten Sie nicht auf dem Trecker bleiben, sondern Abi machen und studieren
Schon, genau, das hatte ich erwähnt. Das war wirklich aber aufs Betreiben
der Mutter.
Meiner Mutter. Mhm. Die wollte einen Sohn auf dem Altar des Herrn sehen oder am Altar des Herrn sehen.
Dann aber lieber Medizin als Theologie.
Das war dann,
hat sie
das
geschluckt?
Wurde mir relativ. Nein, es hat sie nicht geschockt. Das war für
geschluckt.
Sie, das hat sie geschluckt. Mhm. Und sie hat mir zu verstehen gegeben, das ist eine Alternative, die kann ich akzeptieren. Mhm.
1969 mit 19 sind Sie dann zum Studium nach Gießen, später Frankfurt am Main. Das waren politisch aufgeladene Zeiten.
Ja.
Welchem Lager fühlten Sie sich da zugehörig?
Eindeutig dem Linken natürlich, ja, weil links man einfach mit Fortschritt verband. Und der RCDS, so hieß die Rechte von der CDU gestützte Studentenverbindung, das war gar nichts für uns, sondern wir haben uns links orientiert. Und da musste man sich dann aber auch orientieren. Ich bin nie in den SSB Spartakus eingetreten, der war sehr stark in Gießen. Aber das war mir klar, das ist nicht meine Welt. Denn da war mir schon klar, ohne die DDR je besucht zu haben, das ist nicht die Art von Sozialismus, die ich mir wünsche. Und dann haben wir in studentischer Eigeninitiative eine der vielen Hochschulgruppen gegründet. Ja, die hieß dann Progressive Medizin. Und da haben wir dann so ein bisschen unser politisches Mütchen gekühlt.
Was war denn Progressive Medizin?
Ja, Progressive Medizin, das war tatsächlich so der Kampf gegen die Privatversicherung, so etwas wie, was man heute unter dem Begriff Bürgerversicherung fasst. Dann sicherlich auch das, was in China, da war diese Barfuß-Doktor-Bewegung ja auch groß. Das waren schon zum Teil unsere Ziele.
Sie haben dann nach dem ersten mehrjährigen Afrika-Einsatz verschiedene Facharztausbildungen gemacht in der Allgemeinmedizin, aber auch Geburtshilfe, Frauenheilkunde, zusätzliche Ausbildung in Naturheilkunde und Tropenmedizin. Sind das die Fachgebiete, mit denen Sie so zusammen im Paket überall auf der Welt erstmal gut aufgestellt sind als Arzt? In
ja,
Burkina
natürlich.
Faso genauso wie in der Uckermark.
Ja, aber die Einzelentscheidungen hatten auch jeweils Begründungen. Die Allgemeinmedizin lag mir immer am Herzen, weil das eben die Allgemeinmedizin ist. Die Geburtshilfe, Geburtshelfer und Gynäkologe zu werden, hat auch mit Afrika zu tun, weil ich die größten fachlichen Niederlagen oder die größten fachlichen Enttäuschungen in der Geburtshilfe erlebt habe. Wenn Sie also sehen müssen, dass Frauen sterben, weil mir das Handwerkszeug fehlte, sterben bei der Geburt. Und es ist statistisch so, dass bei 100 Geburten eine Frau ihr Leben lässt, weil eine Situation entsteht, die sie nur über den Kaiserschnitt lösen können, dann ist das etwas, was schon sehr nachdenklich macht. Und weil ich eigentlich immer vorhatte, ich bin 83 zurückgekehrt aus Burkina Faso, immer vorhatte, nochmal in diese Welt abzutauchen und dann auch mit dem Wunsch, mit Patienten und Patientinnen zu arbeiten, war das naheliegend, diese beiden Fachärzte zu machen.
Gibt es sowas wie einen besonderen Glücksmoment Ihrer Berufsbiografie?
Also ich würde mal sagen, es gibt 40 Jahre Glücksmomente. Also es ist einfach, ich habe keinen Tag in Afrika bereut. Ja, und ich sage immer ganz laut, die beste Entscheidung meines Lebens war, die Landarztpraxis in Uckermark zu übernehmen. Ja, aber ich kann jetzt nicht ein singuläres Ereignis Ihnen benennen, wo ich sage, super toll. Also was ich schon erlebe, ich bin jetzt schon in einem Alter, wo ich keine Bereitschaftsdienste mehr fahren muss. Ja? Das muss man, mit 67 kann man sich da beurlauben lassen. Aber als ich noch Bereitschaftsdienste fuhr und dann so in meinem Auto saß, nachts um 2 in irgendein entlegenes Dorf in die Uckermark zu fahren, das war einfach toll. Da erinnere ich mich an solche
was,
Momente.
Warum war das toll?
Na, ich war der Held.
Noch zu Mauerzeiten. Im Sommer 1989 hat Rainer Köker seine Frau in Weimar kennengelernt. Sie haben vorhin schon erzählt, nach 6 Wochen haben sie geheiratet.
Was? Nein, nicht nach 6 Wochen, das müssen wir korrigieren.
Okay.
Ja, wir kannten uns schon über einen Zeitraum von 3 Jahren. Ja, aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, das waren 6 Wochen.
Ach so.
Denn ich war in Afrika
und
sie war in der DDR.
Wie haben Sie da kommuniziert?
Briefe, das ging. Telefon war ausgeschlossen. Es war nur die Möglichkeit, über Briefe sich auszutauschen.
Die brauchten dann 3 Wochen, oder?
Die brauchten 3 Wochen oder 4 Wochen, aber das war okay.
Was hatte Sie denn nach Weimar geführt? Wie haben Sie Ihre Frau da kennengelernt?
Es gab eine Vorgängerin, eine Partnerin, die war Dozentin für Deutsch in Holland. Und die holländischen Studenten mussten beide Deutschlands kennenlernen. Also sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR. Und in diesem Zusammenhang ist sie mit etwa 20 holländischen Studentinnen und Studenten in die DDR gefahren. Und da hatte man das offizielle Programm. Ja.
Das, aber nicht das Damenprogramm, und Sie haben das Herrenprogramm dann das bekommen.
Na, offizielles Programm, also durch die Staatsführung, wurde dieser Gruppe die DDR von der besten Seite gezeigt. Und dann ist meine damalige Partnerin aktiv geworden und hat gesagt, ich will meinen Studenten aber auch die andere Seite der DDR zeigen. Die kritischen Geister, die hier sind, die Menschen, die mit diesem System nicht einverstanden sind. Und in diesem Zusammenhang ist sie dann auf meine Frau und ihr soziales Netzwerk gestoßen. Mhm. Und dann kam sie zurück und hat gesagt, ich habe eine tolle Frau in der DDR kennengelernt. Die solltest du auch kennenlernen. Das war der Fehler.
Das war das Desaster. Einerseits.
Naja. Aber andererseits sind wir jetzt 32 Jahre zusammen und es war eine gute Entscheidung.
Hatten Sie selbst Beziehungen zu Menschen in der DDR, privat oder beruflich?
Genau nicht. Ich war wirklich ein in die Wolle gefärbter Wessi. Ja? Das war eine ganz fremde Welt. Wir hatten als Studenten, wollten wir einfach auch den Sozialismus kennenlernen und haben dann eine Prag-Reise organisiert. Das war 1972. Ja? Und ich weiß, dass ist nicht deine Welt. Das ist nicht der Sozialismus, den du möchtest. Aber auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ich hatte keine Kontakte, sonstigen Kontakte in die DDR hinein.
Und hatte Ihre Frau schon länger überlegt, auszureisen?
Das hat sie sehr lang überlegt. Wie gesagt, sie ist Lektorin, sie hat Germanistik studiert, sie hat 3 Jahre auf den Studienplatz warten müssen, weil ihre Eltern bürgerlich waren und Westkontakte hatten. Selbst das reichte, um abgestraft zu werden. Sie beschreibt ihr Studium, was sie in Jena absolviert hat, als nicht sehr befriedigend. Das war schon hart, immer diese, ich nenne mal Rotlichtbestrahlung und dieses sehr eingeengte Denken. Und sie und auch ihre Eltern standen diesem System kritisch gegenüber und sagten, das ist eigentlich nicht unsere Zukunft. Und als dann der Kontakt zu mir war und eben auch dieses Liebesverhältnis, da war eigentlich für sie ganz klar, dass sie diese Gunst der Stunde auch nutzen würde. Und ich fand das auch toll.
Und war denn aber auch klar, wenn du mich heiratest, dann musst du auch mit nach Afrika kommen?
Das war ihr Riesenwunsch. Das war kein Opfer. Wobei sie insofern recht haben, die Beziehung zu ihrer Vorgängerin ist daran zerbrochen. Die konnte sich das genau nicht vorstellen.
Und Ihre jetzige Frau hat dann, glaube ich, auch noch Afrikanistik studiert.
Ja, die hat noch Afrikanistik studiert. Die hat ihre Diplomarbeit dann in Tansania gemacht über den Sprachentod. Sie hat mich nicht während der ganzen Zeit begleitet, sondern hat ihre eigene berufliche Karriere hier auch noch befördert. Aber sie war in der Summe auch 5, 6 Jahre in den afrikanischen Ländern.
Das Verrückte ist ja, 2 Monate nach ihrer Hochzeit fiel die Mauer.
So ist es.
Wie haben Sie diesen Tag, diese Zeit erlebt?
Nur über die Deutsche Welle.
In Afrika.
Zu der Zeit war ich in Kongo-Brazzaville. Meine Frau war gerade 2 Monate ausgereist, ja, war in der Vorbereitung für den Afrika-Aufenthalt. Da gibt es eine Vorbereitungsstelle in Bad Honnef. Und sie hat natürlich diesen Tag ganz anders erlebt. Sie war bei einer Freundin in Hamburg, die ebenfalls ausgereist war, und morgens um, weiß ich nicht, 4, 5 wurden die dann quasi geweckt, um Fernsehen zu schauen und diese dramatischen Ereignisse da noch am Fernsehen zu verfolgen. Sie ist dann später auch nach Berlin gefahren. Aber ich selber habe das nur über die Deutsche Welle gehört.
Und haben Sie nicht gedacht, diesen ganzen Aufwand dieser Hochzeit, dieser Ost-West-Hochzeit, das hängt ja sehr viel dran, ja, an so einem Arrangement, hätten wir uns sparen können?
Ja, das habe ich nicht eine Sekunde bereut, weil ich mir auch hätte vorstellen können, wir waren ja damals so aufgeklärte junge Menschen und zu heiraten war ja nun wirklich aus der Zeit gefallen. Ja? Und ich wurde sozusagen in die bürgerliche Ehe gedrängt über die DDR oder durch die DDR. Das war die einzige Möglichkeit, die DDR auf legalem Weg zu verlassen. Und von daher habe ich das keine Sekunde bereut. Ich bin zwar kein Verfechter der Ehe, aber in unserem Fall ist es 32 Jahre sehr gut gegangen.
Als einziger Gymnasiast der Familie, als weißer Arzt in Afrika, als Landarzt mit Westbiografie in der Uckermark, irgendwie habe ich den Eindruck, waren Sie immer privilegiert. War Ihnen das bewusst?
Ja, da gibt es eigentlich wirklich ein klares Ja. Denn sagen wir mal, was die intellektuellen Fähigkeiten all meiner Geschwister anlangt, die hätten auch alle das Gymnasium, die höhere Schule besuchen können, Studien machen können und solche Berufe ergreifen können. Und dass ich der Einzige war, der das dann verwirklichen konnte, das habe ich sehr wohl als Privileg erlebt. Ja?
Wir erleben Sie hier als einen sehr glücklichen Menschen, Landarzt aus Überzeugung, mit 72 noch keine Lust auf Ruhestand. Wenn das so ein erfüllendes Leben ist, warum lassen sich dann nicht mehr Ärztinnen und Ärzte darauf ein? Also warum gibt es nach wie vor so einen großen Ärztemangel auf dem Land?
Diese Frage zu beantworten ist sehr, sehr schwer. Vielleicht hängt es doch auch mit Zeitenwenden zusammen. Ich bin schon auch in meiner frühen Zeit als Mediziner durch eine härtere Zeit gegangen. Das waren in der Gynäkologie, erinnere ich mich, Nachtdienste, 36 Stunden ohne Schlaf. Das wurde einem einfach abverlangt und man hat nicht protestiert. Und dann kam einfach die Wende, dass man gesagt hat, das ist aber nicht gut, dass eine Patientin an eine Ärztin oder einen Arzt gerät, der 36 Stunden nicht geschlafen hat. Und dann kamen von mir sehr befürwortete Maßnahmen, die das geändert haben. Dann gibt es heute, das gab es in meiner Zeit auch nicht, das Wort Work-Life-Balance. Ja? Und ich kann einfach verstehen, dass eine junge Ärztin sagt, ich möchte aber auch zwei Kinder haben und wenn ich die habe, dann will ich Zeit mit der Familie verbringen. Und dann möchte ich nicht, dass abends um 7 jemand anruft und sagt, ich habe Kreuzschmerzen. Das sind Dinge, wo junge Menschen dann sagen, nein, das eine ist genauso wichtig wie das andere. Ich möchte ein befriedigendes Familienleben haben, ich möchte aber auch einen befriedigenden Beruf haben. Und das ist als Landarzt schwer zu vereinbaren. Auch heute noch schwer zu vereinbaren. Ja, und deshalb denke ich, dass viele junge Mediziner da zurückschrecken und sagen, nee, dann lieber doch nicht das andere. Was mich immer sehr wundert, dass auch so diese Vorstellung, ich lasse mich als Unternehmer nieder, risikobereit, das kann ja finanziell auch ganz schief gehen, dass das auch manche abhält. Das höre ich nämlich immer wieder. Und die kann ich natürlich alle beruhigen. Ich kenne noch keinen Arzt, der pleite gegangen ist, es sei denn, er ist ein richtiger Alkoholiker oder so. Aber sonst ist diese Angst sicher ganz, ganz überzogen. Und ich selber glaube sogar, dass diese Einzelpraxen, dass das einfach auch sehr erfüllend ist, weil sie nur so wirklich Kontakt zu den Menschen bekommen können. Aber ich kann auch verstehen, dass junge Menschen zu anderen Schlüssen kommen. Und es scheint so zu sein, dass sie eben in der Summe zum Entschluss gekommen sind, ich möchte nicht auf dem Lande als Landarzt arbeiten.
Rainer Köker, was machen Sie in der Uckermark am liebsten, wenn Sie nicht arbeiten?
Gute Frage. Schach spielen, das kann man heute auch am Computer. Man hat da viele Möglichkeiten. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe einen 10-12-Stunden-Tag. Ja, und der hört dann oft um 19 Uhr auf. Dann koche ich mir mein bescheidenes Mahl. Dann schaue ich noch in Funk und Presse. Und dann geht das irgendwann um 11 auch ins Bett, weil der andere Tag wieder anstrengend wird. Also das klassische Hobby mit, weiß ich nicht, Kegeln, Bootfahren oder so, ist nicht angesagt.
Haben Sie einen See vor der Tür?
Ja, natürlich. Das sind auch Highlights, wenn im Hochsommer ich selbst nach einem 12-Stunden-Tag noch in den See springen kann. Das mache ich sehr gern.
Und was machen Sie an den Wochenenden in Berlin?
Ja, die sind immer voll und reich. Die Wochenenden in Berlin, das ist ja nun wirklich eine Weltstadt geworden, wo Sie kulturell ja nur alles erleben. Dann muss ich sagen, haben wir ein sehr großes soziales Netz. Und meine Frau übernimmt gerne die Aufgabe, dieses Netz zu organisieren. Wir haben sehr viel Besuch, wir werden oft eingeladen. Also da kommt Langeweile selten auf.
Klingt nach einem erfüllten Leben. Ich danke sehr, dass Sie uns davon und daraus erzählt haben, uns da reinschauen ließen.
Es war mir eine Freude.